ARD. SWR Kultur. Forum. Gutes Geschäft mit Waffen, der neue Ruf der Rüstungsindustrie. Am Mikrofon ist Andrea Beer. Panzer, Kampfhubschrauber, Satellitenraketen und Drohnensysteme oder Artilleriemunition. Die Auftragsbücher von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, Renk, Diehl Defence oder auch der Hensoldt-Gruppe sind voll. Anders als vor dem Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine werden Waffenkonzerne inzwischen vermehrt als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen. Unverzichtbar für Demokratie und Sicherheit. Vergessen scheint die Zeit, in der Rüstungsunternehmen misstrauisch beäugt wurden, etwa weil sie Exportgenehmigungen umgingen oder weil sie nicht demokratische Länder wie Saudi-Arabien beliefern. Ist die Rüstungsindustrie raus aus der Schmuddelecke und wie steht es um die Rüstungskontrolle? Darüber diskutieren wir im SWR Kulturforum mit Philipp Steg, Investigativrechercheur bei Greenpeace zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen, Hans-Christoph Atzbodin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und mit Max Mutschler, Senior Researcher am Bonner International Center for Conflict Studies. Herr Mutschler, Jobportale wie Indeed oder Umfragen bei Studierenden zeigen, die Rüstungsindustrie wird viel positiver als früher wahrgenommen. Die meisten wollen zwar immer noch am liebsten in die Autoindustrie, aber Unternehmen wie Rheinmetall sind deutlich attraktiver geworden. Eine Karriere dort ist also deutlich akzeptierter als noch vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Ist die Branche also raus aus der Schmuddelecke, Herr Mutschler?
Also ich würde ja sagen, die Rüstungsindustrie war eigentlich noch nie in der Schmuddelecke. Zumindest nicht, wenn man die politische Ebene sich betrachtet. Da ist es eigentlich eher so mein Wissensstand, dass eigentlich Vertreter der Rüstungsindustrie eigentlich immer, sage ich jetzt mal, gern gesehene Gäste waren im Feld der Politik oder vor allem eben auch, dass hier die Türen eigentlich immer offen standen. Ne? Also die Rüstungsindustrie oder auch ihre Vertreter von den entsprechenden Verbänden gehen ein und aus in den Ministerien, im Bundestag, kaum mal eine Auslandsreise auf der Ebene Wirtschaftsminister, Ministerin oder auch Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin etc., wo die Rüstungsindustrie nicht dabei ist. Also dieses Bild der Schmuddelecke passt aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so richtig. Was aber sicherlich richtig ist, dass natürlich die Auftragslage sich enorm verbessert hat für die Rüstungsindustrie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und vor allem eben auch mit Militärausgaben Deutschlands und auch anderer NATO-Verbündeter.
Kommen wir gleich noch drauf später.
Natürlich.
Kommen wir gleich sicher noch drauf. Herr Atzbodin, Sie sind uns ja aus dem WDR-Studio in Düsseldorf zugeschaltet, der Sitz von Rheinmetall. Die Politik bestellt, die Industrie liefert, hat Konzernchef Armin Papperger konstatiert, sicherlich mehr als einmal. Haben Sie also quasi die Handynummern der gesamten Bundesregierung in der Tasche?
Nein, habe ich nicht. Und dass ich hier aus Düsseldorf mich melde, hat auch nichts mit Rheinmetall zu tun, sondern ist Zufall der Terminlage. Lass nämlich auch noch mal ganz kurz was zu der Schmuddelecke sagen. Ich glaube, das gibt es lange nicht mehr. Ich hätte mich auch dieser Branche nicht seit 2007 zur Verfügung gestellt, wenn es diese Schmuddelecke gegeben hätte. Wir haben strengste Compliance-Regelungen, die wir in den entsprechenden Unternehmen praktizieren. Wir haben eine ganz, ganz klare und sehr deutliche Bindung an Recht und Gesetz. Also Sie dürfen aus Deutschland Waffen nicht exportieren, wenn nicht dreimal dazu der Bundessicherheitsrat sein Plazett gegeben hat. Sie dürfen Waffen überhaupt nur herstellen und in Verkehr bringen mit staatlicher Genehmigung. Also wir wissen als Industrie, Waffen können Menschen töten. Deswegen haben wir eine hohe Verantwortung und deswegen sind wir auch der Meinung, dass eben der Verbleib und die Frage, wo diese Waffen hingehen, sehr klar geregelt sein muss. Und da muss sich jeder dran halten. Also Schmuddelecke ist schon lange nicht mehr. Heute hat sich natürlich die Situation geändert durch die Umstände des Ukraine-Krieges. Man ist sich sehr viel mehr als vorher bewusst, dass eben Waffen nötig sind, um Frieden zu bewahren. Und das versuchen wir jetzt seit 3 Jahren zu tun und nur noch mal mit einer erhöhten Anstrengung, da kommen wir sicher noch mal drauf, und versuchen alles, damit die Bundeswehr in den nächsten Jahren voll ausgestattet sein kann.
Das hat unter anderem zu tun mit der sogenannten Zeitenwende und den 100 Milliarden, die eben die Bundeswehr ausgeben kann, um Waffen oder was auch immer einzukaufen. Herr Steg, die Auftragsbücher der Rüstungsindustrie sind auf jeden Fall voll. Europaweit, kann man fast sagen, herrscht ja geradezu eine Aufbruchsstimmung bei Unternehmen wie Renk, Rheinmetall, Airbus oder auch den Zulieferunternehmen. Schauen wir noch mal kurz auf den Ruf. Wie sehen Sie denn eine Veränderung hier in diesem Punkt?
Ja, man sieht auf jeden Fall, dass die Rüstungsindustrie auch in Form des BDSV und Herrn Azpudin stärker in die Öffentlichkeit drängen. Ich will nur kurz eingehen auf das, was Sie gesagt haben, Sondervermögen. Das ist ja bereits passé. Wir befinden uns auf dem Weg in Richtung 5% des BIPs. Das ist vielen der Bevölkerung, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, überhaupt nicht bewusst, was das heißt. In Zahlen übersetzt heißt das ungefähr 225 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben jährlich. Das wird angestrebt. Im Äquivalent, das ist nicht voll aus dem Haushalt finanzierbar, aber im Äquivalent zum Haushalt bedeutet das, dass ungefähr die Hälfte, also knapp 45% äquivalent an Ausgaben für Verteidigung erfolgen würden. Das ist also ein massiver Umfang. Und da müssen wir uns natürlich in der Gesellschaft darüber unterhalten, ist das notwendig und haben wir nicht unter Umständen auch an anderen Stellen höhere Notwendigkeiten, entsprechend Geld auszugeben. Denn im Lichte der Verteidigungsausgaben wird es in Zukunft immer öfter heißen, dass für andere Dinge kein Geld da sein wird.
Dann hätte ich eine Ergänzung.
Gerne.
Und zwar möchte ich zitieren den früheren NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der immer gesagt hat, mehr Geld für Verteidigung heißt weniger Geld für andere wichtige Ausgaben. Aber was gibt es Wichtigeres als die Sicherung von Frieden und Sicherheit für uns? Und genau das ist hier auch das Thema. Natürlich, Sie haben völlig recht, Herr Steeg, 5% des Bruttoinlandsprodukts. Die Summe, die Sie genannt haben, das ist eine gewaltige Summe. Man muss sagen, 1,5% von diesen 5, also aus diesen 5 gehen in militärrelevante Infrastruktur, also nicht direkt in Verteidigung. Aber das sind Dinge, die wir eben tun müssen und ja, wir müssen Opfer bringen, das ist so.
Es ist ja so, dass das alle NATO-Länder eigentlich beschlossen haben oder anstreben, dass sie die Verteidigungsausgaben erhöhen, Herr Mutschler. Wie würden Sie denn so eine Debatte führen in der Gesellschaft darüber?
Also ich muss sagen, ich würde die Debatte ganz anders führen. Ich würde die Debatte nicht so sehr von den Gesamtzahlen her führen. Immer, ne? Früher hatten wir die 2%-Debatte, jetzt ist die 5% oder die 3,5%-Debatte. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Was fehlt, ist, dass wir viel stärker eigentlich darüber sprechen, welche Strategien wollen wir eigentlich verfolgen, ne? Also einfach nur zu behaupten, wie es Herr Azpudin jetzt gerade getan hat, zu sagen, naja, wir brauchen das halt, es muss jetzt halt sein, so viel Geld müssen wir ausgeben, weil wir die Waffen brauchen, um den Frieden abzusichern, das ist eigentlich zu simpel. Die Frage ist ja, natürlich ist es nötig, dass wir auch abschreckungsfähig sind, ja, das würde ich auch so sehen, aber die Frage ist ja auch, wie man so eine Abschreckungspolitik gestaltet. Braucht man dazu tatsächlich neue F-35? Brauchen wir dazu in Deutschland stationierte Hyperschallwaffen? Das kann man zwar aus einer bestimmten Sicht bejahen, aber man muss tatsächlich zunächst auch mal fragen, was wären denn eigentlich auch die Alternativen? Und wenn ich mir das anschaue, wie auch die Bedrohungslage vor allem auch im Baltikum ist, dann komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass wir so manchen Euro aus dem deutschen Militäretat vielleicht besser dahingehend investieren sollten, dass wir die Baltic Defense Line stärken. Also, dass die Balten in der Lage sind, auch eine russische Invasion erstmal dadurch abzuhalten, durch eine Verteidigungsinfrastruktur, seien das Schützengräben, Bunkeranlagen, bewegliche Panzersperren, solche Dinge. Da fehlt es teilweise am Geld, um das vernünftig auszubauen. Und da gibt es meiner Meinung nach effektivere Strategien, als einfach nur zu sagen, naja, wir müssen jetzt einfach möglichst viel Geld in neue Großwaffensysteme investieren. Ich sage nicht, dass man da komplett drauf verzichten sollte, aber ich würde die Debatte eigentlich gerne wegführen von diesem, die einen sagen, ja, wir müssen dafür jetzt das Geld halt ausgeben und die anderen sagen, dann fehlt es uns an anderer Stelle. Die entscheidende Frage muss doch hier sein, wie können wir tatsächlich Frieden und Sicherheit wirklich auch sichern? Rüstung spielt dabei eine Rolle, aber es ist sicherlich nicht die einzige Komponente, die hier wichtig ist.
Aber Herr Mutschler, da möchte ich gerne noch mal intervenieren, weil wir diskutieren ja hier sozusagen unter normalen Staatsbürgern, aber nicht unter Leuten, die jetzt sozusagen an der NATO-Planung teilnehmen. Alles, was letztlich abgeleitet wird an Rüstungsaufträgen von zum Beispiel der Bundeswehrbeschaffung, leitet sich ja her aus der NATO-Planung. Das heißt, die NATO denkt in Szenarien und sagt, was brauchen wir in der NATO, um uns gegen Szenario A, B oder C verteidigen zu können. Und diese Anforderungen werden dann runtergebrochen auf Fähigkeitsbestellungen bei den einzelnen NATO-Mitgliedstaaten. Und die NATO-Mitgliedstaaten müssen dann diese Fähigkeiten beschaffen, entweder alleine oder zusammen mit anderen. Das ist der Weg, wie es passiert. Das heißt, ich wehre mich immer dagegen, dass unser einer sozusagen, der an diesen geheimgeschützten Dingen nicht teilnimmt, jetzt darüber urteilt, ob wir mit der Beschaffung das Richtige tun oder nicht das Richtige tun. Ich glaube, da müssen wir einfach auf die vertrauen, die hier professionell mit diesen Themen umgehen.
Da würde ich gerne einhaken. Das möchte ich gerne kritisieren. Die NATO-Planung wird immer so als Gott gegeben irgendwie in den Raum geworfen, so als hätte man gar keine Beteiligung daran gehabt, wie hier ausgeplant wird. Deutschland ist ja Teil der NATO und auch ein großer Teil der NATO hat hier also mitgeplant. Und wenn das dann aber in den politisch öffentlichen Raum getragen wird, dann wird immer so getan, als wären das feststehende Dinge, an denen man nichts ändern könnte und die eben ja Gott gegeben quasi sind. Und da, finde ich, muss die Politik, die Verteidigungspolitik dringend ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit darlegen, warum sehen die Sachen so aus, wie sie gerade aussehen? Warum brauchen wir 5% an Ausgaben? Warum brauchen wir eigentlich eine Bundeswehr von 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten? Das ist eine Frage, die wurde überhaupt nicht ausreichend beantwortet. Und ich finde, man versteckt sich da so ein bisschen hinter der Geheimhaltung. Das kommt natürlich dem Herrn Azpudin und der Industrie, die er hier vertritt, entgegen.
Machen wir es doch mal konkret, Herr Mutschler. Was würde denn gebraucht? Also was könnte man denn sozusagen aus Ihrer Sicht brauchen und was nicht? Denn man muss ja Deutschland innerhalb der NATO, aber auch als eigenes Land mit einer doch ziemlich großen Rüstungsindustrie sehen.
Ja, also das ist tatsächlich die richtige Frage. Was wird gebraucht? Beziehungsweise man muss eigentlich sogar tatsächlich noch den Schritt zurückgehen, auch in diese Szenarienfrage, ne? Was Herr Azpudin ja angesprochen hat. Und ich würde auch sagen, also man kann sich da nicht einfach nur auf NATO-Planung und Geheimhaltung zurückziehen, sondern wir brauchen hier eine stärkere öffentliche Diskussion. Und es sind ja auch einige solche Szenarien, ne, die sind ja in der Debatte und das wird dann immer wieder genannt, dass vor allem das BRICS gefährdet sei, vor allem natürlich dann, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende sei, in welcher Form er auch immer zu Ende gegangen ist, dann irgendwann mal, ne, dass dann sich Russland dem Baltikum zuwenden würde. Das kann ja auch tatsächlich sein. Also ich halte das jetzt nicht einfach nur für Alarmismus, das muss man sehr ernst nehmen. Allerdings, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, was braucht man denn eigentlich dann, um sich gegen so einen Angriff zu wehren, beziehungsweise im besten Falle ihn einfach abzuschrecken. Und hier würde ich eben sagen, was uns auch der Krieg in der Ukraine eben gezeigt hat, dass es eben gar nicht so einfach ist, Territorium schnell handstreichartig zu erobern. Sehr viele Szenarien basieren da drauf. Dann heißt es irgendwie, dann wird Tallinn innerhalb von 3 Tagen oder Vilnius innerhalb von 3 Tagen oder Narva etc. innerhalb von 3 Tagen von Russland eingenommen. Und ich glaube, wenn man sich hier militärisch, verteidigungspolitisch gut gegen wappnet, mit einer Art Positionsverteidigungsstrategie, also das heißt, dass man Befestigungsanlagen aufbaut, die auch nach hinten nochmal absichert, da gehört auch Artillerie dazu, da gehören auch Panzer dazu. Aber es ist eben alles, sag ich mal, es sind die tief hängenden Früchte. Ja? Also wir müssen da nicht Milliarden und Abermilliarden in neue Kampfflugzeuge investieren, die wir dann vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren oder noch später haben, sondern müssten uns auch auf diese konkreten Waffensysteme konzentrieren und müssten vielleicht auch weitreichende Waffensysteme, die eher so eine Art Bestrafungsstrategie gehören. Also wir schrecken dadurch ab, dass wir möglichst eskalieren und dann weitreichend zum Beispiel in russisches Hinterland reinschießen mit Hyperschallwaffen, Dark Eagle und so weiter. Ja. Das ist eine sehr viel gefährlichere Strategie, weil sie sehr viel stärker auf Eskalation setzt und vor allem, wenn man dann nicht in der Situation ist, dass man das Ganze kontrollieren kann, dass man also auch die Eskalationsdominanz über den Konflikt hat, was vor allem dann ein Problem ist, wenn wir uns der amerikanischen Rückversicherung in der NATO nicht mehr ganz so sicher sein können unter einer Trump-Administration, dann ist es eben eine problematische Strategie. Und das ist aus meiner Sicht diese Strategiefragen, die müssen wir angehen.
Da möchte ich Ihnen nochmal deutlich widersprechen. Und zwar, es ist doch so, erstmal, wir können öffentlich und sollten auch öffentlich nicht solche Szenarien diskutieren, weil das gibt einem möglichen Gegner ja nur Aufschlüsse, die er letztlich nicht haben sollte. Punkt 1. Punkt 2. Es ist ja nicht so, als wenn gar nicht bekannt wäre, welche Prioritäten es gibt. Ich erinnere daran, der Generalinspekteur General Breuer hat am 19. Mai, glaube ich, war das diesen Jahres, eine Prioritätenliste herausgegeben. Die ist auch sogar veröffentlicht worden. Und in dieser Prioritätenliste stehen die Überschriften, teilweise auch die, die Sie gerade genannt haben, ja klar drin. Also mehr Luftabwehr, mehr Deep Precision Strike-Fähigkeiten, mehr Drohnen- und Drohnenabwehrfähigkeiten etc. etc. Das heißt, die groben Überschriften sind ja da. Die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Aber ich finde schon, dass wir, also ich zumindest als Vertreter der Industrie, diskutiere nicht darüber, ob wir die richtigen Bestellungen bekommen und ob wir am Ende das Richtige herstellen. Da muss ich einfach darauf vertrauen, dass unsere Fachleute hier das Richtige tun. Das sind Sachen, die die Militärfachleute erörtern innerhalb der NATO und ich will noch mal sagen, sicherlich auch mit aktiver Beteiligung der Deutschen. Aber Ich persönlich und ich glaube alle, die nicht an diesen eingestuften Informationen teilhaben, reden hier so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe.
Da würde ich tatsächlich gerne einhaken, Herr Herzpudin, weil Sie es jetzt ja schon zweimal gesagt hatten. Ne, das sollte nicht öffentlich diskutiert werden. Ich halte das für ein Problem. Ich glaube, es geht nicht, dass wir einfach sagen, ja, das hat die Öffentlichkeit nichts anzugehen. Das ist nur eine Diskussion, die sozusagen innerhalb der Militärs stattfinden sollte. Ich finde es sehr löblich, dass Sie sich als Vertreter der Rüstungsindustrie des Verbandes auch bewusst aus diesen Fragen raushalten, denn in der Tat ist es so, dass Sie da ja auch keine eigenständige Expertise zu haben.
Genau.
Aber zum Beispiel wir in der Friedens- und Konfliktforschung, wir haben die Expertise, wir beschäftigen uns sehr wohl damit. Wir haben tatsächlich nicht immer alle Daten, die wir gerne hätten, auch aus Geheimhaltungsgründen und bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch nachvollziehbar. Aber die Erfahrungen, die hier auch aus der Wissenschaft kommen und die auch datenbasiert sind, da dann zu sagen, die sollte da irgendwie keine Rolle spielen, weil das müssen nur die Militärfachleute unter sich diskutieren und das Ganze im Rahmen der Geheimhaltung. Also das kann es nicht sein. Vor allem werden wir es so nicht schaffen, eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz dann auch wirklich für die erhöhten Militärausgaben zu bekommen beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Dann, wenn auch klar wird, Herr Steeg hat es ja angesprochen, dass eben auch an anderer Stelle dafür gekürzt werden muss. Also ich finde, auch in der demokratischen Debatte, da muss es möglich sein, dass wir hier auch sehr viel offener drüber diskutieren. Ich würde jetzt ja nicht erwarten, dass irgendwie jetzt da die komplette NATO-Militärplanung offengelegt wird. Aber vor allem würde ich schon sagen, dass es hier sehr viel stärker eine Begründungspflicht eigentlich gibt für die Befürworter von neuen Waffensystemen. Hier müsste sehr viel klarer gesagt werden, was soll damit eigentlich erreicht werden. Ich denke schon, dass sich hier Militär und Politik dieser Debatte auch stellen müssen und sich nicht irgendwie unter Verweis auf Geheimhaltung da wegducken können.
Also ich höre oft Reden vom Generalinspekteur. Ich glaube schon, dass die das begründen. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, in einer Demokratie ist die Öffentlichkeit ja auch ein gewisses Kontrollorgan und hier muss die Öffentlichkeit dringend mitgenommen werden. Wenn man davon redet, äquivalent zum Jahreshaushalt knapp 45% in die Verteidigungsindustrie zu investieren und dann aber sagt, das muss jetzt aber so abgenickt werden und die Bevölkerung hat Ja und Amen zu sagen, das ist in einem demokratischen Verständnis absolut inakzeptabel in meinen Augen. Diese Debatte muss geführt werden und vieles von dem, was unter Umständen in Ihren Augen nicht diskutiert werden sollte, ist ja auch eher trivial und auf der, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gegnerischen Seite durchaus bewusst. Also, aber hier die Bevölkerung irgendwie auszuschließen,
das meine ich auch nicht. Das meine ich auch nicht. Nein, ich bin schon dafür, dass die Politik, also der Bundesverteidigungsminister, der Bundeskanzler und insbesondere auch die Militärs und ich denke mal der Generalinspekteur insbesondere tut das, dass die schon der Bevölkerung klar erläutern, warum das sein muss, da bin ich ja voll bei Ihnen. Also ich bin nicht dafür, dass das sozusagen totgeschwiegen wird. Ich bin schon dafür, dass da sehr proaktiv kommuniziert wird. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass das halt Grenzen hat, genau da, wo es um Inhalte geht, die man eben nicht öffentlich machen kann und sollte.
Die werden nicht ausgereizt, bei weitem.
Ich würde ganz gern mal ein paar Beispiele nehmen, wo sich das geändert hat in der letzten Zeit. Zum Beispiel hat Rheinmetall einen Sponsorvertrag seit 2024 mit dem Bundesligisten Borussia Dortmund, Dauerrivale von FC Bayern. Beide, sowohl Rheinmetall als auch Borussia Dortmund, sind an der Börse. Was halten Sie denn von solchen Kooperationen, Herr Steeg?
Ja, das ist ein fragwürdiger PR-Stunt der Industrie. Ich halte es für eine schwierige Aktion und den Versuch, sich irgendwie reinzuwaschen durch Sportsponsoring, irgendwie Sportswashing zu betreiben. Eine billige Masche, die auch bei den Fans nicht verfängt, die ja größtenteils gegen dieses Sponsoring waren.
Ich sehe das natürlich anders. Das wird Sie nicht wundern. Also ja, weil ich glaube, dass wir generell, und da bin ich ein bisschen wieder bei dem, was Sie gerade, Herr Steeg, gesagt haben, wir müssen doch Akzeptanz für das Richtige in der Bevölkerung schaffen. Also wir müssen doch das Mindset ein bisschen anregen sozusagen. Wir müssen das Bewusstsein schärfen. So, und das passiert ja durch so etwas. Weil wenn Sie es immer nur in Form von Vorträgen oder von solchen Radiosendungen, wie wir sie gerade machen, transportieren, dann erreichen sie damit ein Fachpublikum. Aber hier bei der Bandenwerbung besteht ja der Sinn darin, dass man eben eine breitere Masse der Bevölkerung und andere Kreise einfach dafür sensibilisiert, dass wir eben mehr für Sicherheit und Frieden tun müssen. Und das sind eben auch Waffen, die in den richtigen Händen, nämlich in den Händen der Bundeswehr, der EU und der NATO-Streitkräfte sind. Damit sichern wir Frieden. Und das ist etwas, was auch unsere Lebensgrundlagen sichert, unsere Umwelt etc. etc. Und dieses Bewusstsein zu schaffen über solche Mittel halte ich für absolut legitim und auch
jetzt
für
möchte
richtig.
Ich hier mal eine Lanze brechen für den Öffentlich-Rechtlichen. Wir wenden uns hier nicht an Fachpublikum und ich glaube, der SWR hat eine größere Reach als eine Bandenwerbung beim BVB.
Ich würde vielleicht ganz gern mal auf das noch eingehen, was Sie eben sagten, Herr Arzbodin. Es gibt richtig und falsch, die Waffen in den richtigen Händen sind gut, die Waffen in den falschen Händen, die es ja auch zu Genüge gibt, sind vielleicht nicht so gut. Stichwort Saudi-Arabien, die ja einen Krieg unter anderem im Jemen führen. Was ist denn mit solchen Situationen?
Würde ich gerne einhaken. Und ich hatte genau diesen gleichen Gedanken, Herr Erzpudin, wenn ich höre, dass Sie sozusagen mehr Akzeptanz, auch gesellschaftliche Akzeptanz für die Rüstungsindustrie schaffen wollen. Da hätte ich tatsächlich einen sehr konkreten Vorschlag. Und ich bin der Meinung, dass gerade der ja schon diskutierte Boom der Rüstungsindustrie, also dass es vor allem eine hohe Nachfrage jetzt auch vermehrt von Seiten der Bundeswehr, auch von anderen EU- und NATO-Partnern gibt, bietet eigentlich eine großartige Chance, hier wirklich auch die Akzeptanz der Rüstungsindustrie nochmal deutlich zu erhöhen. Und zwar einfach dadurch, dass wir sagen, wir verzichten jetzt angesichts auch dieser Auftragslage, wir verzichten auf Exporte an problematische Drittstaaten. Also mit Drittstaaten meine ich Staaten jenseits von EU und NATO oder auch NATO-gleichgestellten Staaten. Denn es ist ja nicht so, dass wir die jetzt eingestellt hätten. Sie sind nach wie vor sehr hoch. Ne? Staaten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, die erhalten ja immer noch Rüstungsexporte aus Deutschland jährlich im Bereich von dreistelligen Millionenbeträgen. Sicherlich nicht jeder Rüstungsexport ist hier falsch und problematisch, aber doch sehr viele, würde ich sagen. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Da hat die deutsche Politik meiner Ansicht nach auch tatsächlich falsche Entscheidungen getroffen, gerade bei der Belieferung Saudi-Arabiens oder anderer Staaten in der Region. Und da hat man jetzt die Chance, das tatsächlich zu revidieren. Sie als Rüstungsindustrie sagen natürlich immer wieder, naja, wir liefern, aber die Politik entscheidet. Wenn Sie jetzt aber tatsächlich was, also Sie, Ihre Branche, etwas für die Akzeptanz tun wollten, dann könnten Sie von sich aus sagen, wir exportieren nicht mehr an solche Staaten. Wir beliefern die Bundeswehr, wir beliefern auch das Militär anderer NATO-Staaten. Natürlich alles nach wie vor unter Absegnung und Genehmigung von Seiten der Bundeswehr. Aber Geschäfte mit einem Staat wie Saudi-Arabien, die machen wir nicht mehr. Punkt.
Ja gut, Sie haben mich jetzt direkt angesprochen, also will ich auch vielleicht direkt was dazu sagen. Also zunächst mal ist die Frage des Exportes in sogenannte Drittländer, also außerhalb der NATO und außerhalb der EU, eine Frage, die nach den Richtlinien der Bundesregierung, die es dafür seit langem gibt, davon abhängt, ob die Bundesregierung bei dieser jeweiligen Einzelentscheidung ein außen- und sicherheitspolitisches Interesse an dem Export dieses Rüstungsgutes in das betreffende Land hat. Also da geht es nie um Industrie, da geht es auch nicht um Industriepolitik, da geht es auch nicht um Beschäftigung, sondern geht es nur um die Frage außen- und sicherheitspolitisches Interesse. Und wenn die Bundesregierung das hat, naja doch, es steht doch so drin in den Richtlinien über den Rüstungsexport, das können Sie ja nicht bestreiten. Und Sie können auch nicht bestreiten, dass es so gehandhabt
wird.
Ja gut, ich weiß, dass es Leute gibt, vielleicht gehören Sie auch dazu, die sagen, das wird nicht so gehandhabt. Das wird aber in geheimer Beratung der Bundesregierung besprochen. Insofern wäre ich jetzt nicht derjenige, der das irgendwie in Zweifel zieht. Und es gibt ja teilweise auch Restriktionen, also beispielsweise Kleinwaffen sind besonders sensibel, weil man die nicht gut verfolgen kann, ob die da bleiben, wo sie bleiben sollen.
Da geht ja auch darum, Heckler und Koch.
Ja, genau. Deswegen hat Heckler und Koch seit vielen Jahren gesagt, wir praktizieren eben eine solche Selbstbeschränkung. Wir liefern nicht an Länder außerhalb der NATO oder der sogenannten NATO-gleichgestellten Länder. Also es gibt das in Teilen, aber bei Großgerät können Sie das auch tracken, da können Sie das nachverfolgen, ob es da bleibt, wo es bleiben soll nach der Genehmigung. Also da ist das unproblematischer.
Sie sagen hier, Herr Erzpudin, die Industrie tut nur, was die Politik sagt, als hätte die Industrie kein Eigeninteresse. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist auch so nicht richtig. Und die Industrie hält sich auch teilweise nicht an Recht und Gesetz, wie
das
Sie gerade
formuliert
haben.
Also das weise ich zurück. Das ist wirklich nicht okay, wenn Sie sowas sagen.
Also gerade im Rahmen U-Boot-Verkäufe ins Ausland, und hat TKMS sich doch da einiges zu Schulden kommen
die
lassen.
ThyssenKrupp-Tochter, erklären Sie das vielleicht mal ein bisschen genauer, wenn Sie diesen
ThyssenKrupp
Gedanken weiterverfolgen.
Marine Systems, die U-Boot-Sparte bedient. Und da gab es durchaus Exporte, die nicht komplett den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprochen haben.
Also das ist bestreitig vehement. Ich war immerhin mal Chef dieser Sparte. Also das ist nicht in Ordnung, wenn Sie das so sagen. Weil es auch durch keinerlei Untersuchungen oder durch keinerlei, ich sag mal, harte Informationen gerechtfertigt ist, so eine These in die Welt zu setzen.
Können Sie das näher ausführen, Herr Steeg, dann bitte?
Die Tochterfirma Atlas wurde doch mal zu Zahlungen verpflichtet aufgrund von Rechtsbruch. Ist das nicht korrekt, Herr
Nein, Zubin? Das ist nicht korrekt.
Das können wir jetzt in dieser Sekunde nicht klären. Ich würde ganz gern mal noch weitergehen einen Schritt. Es gibt ja auch die sogenannte Zivilklausel an Universitäten. Das ist sozusagen eine Selbstverpflichtung, nicht an Themen oder Produkten zu forschen, die auch im weiteren Sinne der Rüstung nutzen. Bayern ist ein Schwerpunkt der Rüstungsindustrie und der Geschäftsführer des Verbunds der Universität Bayern hat gesagt, der Ruf hat sich nicht grundsätzlich gedreht, aber Rüstungskonzerne sind an Hochschulen zunehmend willkommen. willkommen. Herr Mutschler, wie finden Sie diese Entwicklung?
Hier würde ich tatsächlich auch sagen, muss man ein Stück weit auch die Hochschulautonomie achten und das tatsächlich auch den Hochschulen jeweils überlassen. Das heißt, ich finde es irgendwie legitim, wenn eine Hochschule für sich sagt, wir wollen Kooperation mit der Rüstungsindustrie, einzelne Forscherinnen und Forscher, die das dann auch machen. Ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, dass man auch neue Rüstungstechnologien entwickelt. Und dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, da die Universität mit reinzubringen. Ich bin aber eben auf der anderen Seite auch der Meinung, und es würde dann ja auch zur Hochschulautonomie gehören, wenn die Hochschulen eben das so mehrheitlich beschließen, also innerhalb der Hochschule, wenn es da klare Mehrheiten für eine Zivilklausel gibt, dann ist es eben auch eine legitime Entscheidung. Sie müssen sehen, das zieht sich eigentlich durch unser ganzes Gespräch, Waffen und Rüstungsgüter sind einfach sehr ambivalente Güter. Die können tatsächlich dazu beitragen, sag ich mal, ein Stück weit den Frieden zu sichern oder sich zumindest gegen Angriffe zu verteidigen und sich abzuschrecken, aber auf der anderen Seite sind sie eben auch genau die Werkzeuge, mit denen angegriffen wird, mit denen Menschen getötet werden und auch mit denen Menschenrechte auch massiv verletzt werden können. Und ich finde, da ist es tatsächlich auch legitim zu sagen, nein, da wollen wir nicht bei mitmachen.
Aber Herr Mutschler, natürlich haben Sie recht, Waffen sind, wie Sie sagen, ambivalente Güter. Es sind Güter, die eben Menschen töten können und mit denen man extrem verantwortungsvoll umgehen muss. Deswegen haben wir ja auch angefangen von Artikel 26 des Grundgesetzes über das Kriegswaffenkontrollgesetz und andere Gesetze, die zum Beispiel auch Waffenhandel von deutschem Boden verbieten. Deshalb haben wir ja auch strenge Gesetze dafür und das ist auch absolut richtig. Also wir als Industrie stehen da 100% hinter. Wir sind auch für eine restriktive Exportkontrollpolitik, die eben verhindert, dass Waffen in falsche Hände kommen. Das ist alles richtig, aber die Zivilklauseln zeigen eben, dass wir als Gesellschaft irgendwo noch nicht begriffen haben, dass Frieden und Sicherheit für uns hier ganz konkret nicht aufrechtzuerhalten sind, wenn nicht unsere Sicherheitsorgane und Streitkräfte über die entsprechende Ausrüstung verfügen. Und ich glaube, diese Dringlichkeit, die sollten wir nach 3,5 Jahren tragischer Ereignisse in der Ukraine begriffen haben. Und daher passen im Grunde diese Zivilklauseln für mich nicht mehr in die Zeit. Sie sind nicht mehr durch Hochschulgesetze getriggert, glaube ich, nur noch in einem Fall. In Bremen gibt es so etwas. Aber ansonsten eben durch vielleicht eine zu laue Art, mit diesen Themen umzugehen auf der Ebene der einzelnen Hochschulgremien. Und da kann ich nur anregen, dass man sich diesen Fragen einfach noch mal proaktiver stellt.
Und da sollte also, einfach,
ja, bitte. Herr Steck, ganz kurz, weil ich auch direkt noch mal darauf angesprochen wurde. Also ich bin jetzt gar kein vehementer Verfechter der Zivilklausel, aber was schon gelten muss, eben, dass Forschung und Lehre eben frei sind. Und dann muss Forschung und Lehre auch frei sein, sowas militärische und rüstungstechnische Forschung oder eben auch Dual-Use-Forschung eben auch ganz klar abzulehnen.
Also Dual-Use, was sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann.
Und die Bevölkerung, das gilt auch für die Studentinnenschaft, die muss wesentlich besser mitgenommen werden. Man kann jetzt nicht sagen, man verpflichtet mehr oder weniger die Universitäten, auch Forschung im Rüstungsbereich zuzulassen. Da winken natürlich umfangreiche Drittmittel aus der Industrie, das ist mir schon klar. Aber wenn sowas passiert, dann muss doch die Studentinnenschaft und die Hochschullehrerinnenschaft irgendwo mitgenommen werden in die Debatte. Und dann kann man sich nochmal nicht hinter Geheimhaltung und so weiter verstecken. Also es muss eine wesentlich breitere öffentliche Debatte stattfinden, auch in der Studierendenschaft.
Ich verweigere mich da keiner Debatte. Also wenn ich jetzt eingeladen würde zu dem Thema, würde ich kommen.
Von all dem profitiert aber natürlich auch der Aktienkurs. Wollen wir doch schon mal schauen, wie viel auch verdient wird in dieser Branche. Die Aktien in der Rüstungsindustrie stärken den DAX. Seit dem Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine, sagen wir mal Rheinmetall, Hensoldt, Renk, das wurde schon erwähnt, der erfolgreiche Börsengang des U-Boot- und Fregattenherstellers TKMS. Wie passt denn das eigentlich, diese Milliarden, die da verdient werden und worden sind, zu dem, dass das eine hochgeförderte Industrie ist, die ja sowohl auf EU-Ebene als auch von den jeweiligen Haushalten in den Ländern Gelder bekommt? Brauchen die die eigentlich überhaupt, Herr Arzbolin?
Also zunächst mal muss man auseinanderhalten, der Aktienkurs bildet sich ja im Grunde aufgrund des, in dem Fall der Rheinmetall zum Beispiel oder Airbus oder auch andere Unternehmen, die an der Börse sind, aufgrund des weltweiten Investoreninteresses, was natürlich getriggert wird dadurch, dass eben hier Geschäftsaussichten sich darstellen, unterlegt von entsprechenden großen Verteidigungsbudgets und Rüstungsbudgets. Das hat aber nichts zu tun mit der Frage, wie sich Preise bilden. Denn zum Beispiel, wenn die Bundeswehr bei uns bestellt, dann gilt für jede Bestellung das sogenannte öffentliche Preisrecht. Das kann man nachlesen. Das ist aus dem Jahre 1953, gibt es also schon sehr lange. Und die Gewinne, die dort in Ansatz gebracht werden dürfen, in einer sehr transparenten Kalkulation, die dem Bund vorzulegen ist, die richten sich nach einer sogenannten Bonner Formel. Die sind streng begrenzt. Das heißt, die Industrie kann eben, anders als das immer unterstellt wird, kann nicht einfach sagen, weil jetzt unsere Produkte nachgefragt sind, erhöhen wir mal einfach die Gewinne. Natürlich erhöhen sich hier und da Preise, weil es eben knappere Vormaterialien gibt, aber dagegen gibt es dann auch den Skaleneffekt, der wiederum die Preise drückt. Also die Preise bilden sich in einer sehr transparenten, für den Auftraggeber bis ins Letzte nachprüfbaren und nachgeprüften Kalkulation und der Gewinn ist eng begrenzt.
Und dennoch findet quasi kein Rüstungsgut on time in die Bundeswehr und die Bonner Formel ist da vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Ich meine, Sie haben es gesagt, aus den 50ern, vielleicht ist das nicht mehr ganz so aktuell.
Können wir kurz klären, so was richtig genau die Bonner Formel ist? Nochmal in 2, 3 Worten, dass es jeder versteht.
Also die Bonner Formel ist eine Gewinnermittlungsformel, die eben sicherstellt, dass der Gewinn bei Rüstungsaufträgen eine sehr eng begrenzte Marge nicht überschreitet.
Herr Steeg, wollten Sie da noch was hinzufügen?
Ja, ich bin jetzt kein Haushaltsexperte in dem Sinne, als dass ich Ihnen jetzt die Bonner Formel im Detail erklären könnte. Aber so wie ich sie verstanden habe, ist das eine Preisgleitformel und die sorgt eben auch dafür, dass wenn Vorhaben teurer werden, prozentual mehr bei den Firmen im Endeffekt landet. Das heißt, die haben überhaupt über diese Bonner Formel keinen Incentive, on time zu liefern. Vielmehr wird das für sie ein besseres Geschäft, wenn es sich verzögert. Und das ist vielleicht ein Problem.
Das ist überhaupt nicht richtig. Also
das klären Sie mich gerne auf, aber im Rahmen der Digitalisierung landbasierter Operationen haben wir wieder so ein Beispiel. Die Funkgeräte von Rode und Schwarz verzögern sich immer weiter. Und im Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu, man könnte das jetzt nur ungut weiter in die Länge ziehen, weil das im Endeffekt dann teurer würde für das BMVG.
Also es gibt eine Menge von Aufträgen aus der Vergangenheit, die sich verzögert haben, aus vielerlei Gründen, teilweise auch, weil Nachforderungen gestellt wurden, als der Auftrag schon in der Abwicklung war und so weiter. Ich will jetzt auch nicht das Thema der Funkgeräte hier im Einzelnen kommentieren, weil da stecke ich vielleicht auch nicht tief genug drin. Aber ich habe selber über Jahre Rüstungsgüter an die Bundeswehr geliefert und ich kann wirklich sagen, das Unternehmen, das Lieferunternehmen muss die Suppe auslöffeln und hat im Grunde das wenigste Interesse daran, dass sich Sachen verzögern, weil bei dem Lieferunternehmen es immer Mehrkosten gibt, die dann selber getragen werden müssen, teilweise in Höhe von vielen, vielen Millionen. Also glauben Sie bitte nicht, die Industrie habe ein Interesse an Verzögerung. Das ist nicht so.
Ich will vielleicht mal ganz kurz ein paar Zahlen nennen, ohne dass die jetzt in Bezug stehen zu dem, was Sie eben sagten. Aber ich habe hier nochmal geschaut, Herr Pappberger, also Rheinmetall-Chef, hat gesagt, bis Mitte nächsten Jahres sieht er ein Potenzial für den Auftragsbestand von bis zu 120 Milliarden Euro. Bis 27 könnte der Umsatz von zuletzt weniger als 10 Milliarden auf bis zu 25 Milliarden steigen. 2030 peilt allein Rheinmetall 40 bis 50 Milliarden Euro an und das bei einer Gewinnmarge von langfristig 20%. Also, dass die Rüstungsindustrie nicht vor der Verarmung steht, ich glaube, darauf können wir uns vermutlich einigen. Herr Mutschler, schauen wir doch noch mal ganz kurz drauf, wie funktioniert so ein Auftrag überhaupt? Also Rheinmetall kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich produziere mal Artillerie-Munition für die Ukraine.
Ja, natürlich nicht. Also das ist der Fall, wo es eben ein ganz klares außen- und sicherheitspolitisches Interesse gibt, wie jetzt in diesem konkreten Fall, ne, Unterstützung der Ukraine. Da geht das Ganze dann natürlich von der Politik aus. Ne? Und die tritt dann eben auch an die Rüstungsindustrie heran mit entsprechenden Wünschen. Ich würde aber tatsächlich, weil Sie die Frage so gestellt haben, den früheren Punkt nochmal reinbringen. Herr Erzputin, Sie haben sehr viel aus meiner Sicht eben auch sehr viel Verantwortung dann bei der Politik quasi abgeladen und gesagt, naja, sie halten sich ja im Prinzip nur an die Gesetze und an die Entscheidung. Weitgehend stimmt es ja auch. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel. Heckler und Koch ist ja vorher auch schon angesprochen worden. Stichwort Mexiko und Kleinwaffenlieferung.
Ein Uraltfall.
Allerdings hat Heckler und Koch seine Strafe bis heute noch nicht bezahlt. Aber das ist tatsächlich ein Spezialthema. Also so alt ist der Fall dann ja vielleicht doch nicht. Hat noch eine gewisse Aktualität. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt aber natürlich auch andere Fälle, Frau Beer, wenn es jetzt nicht so ist wie jetzt in der Ukraine, es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wenn zum Beispiel dann Kunden aus Saudi-Arabien, Ägypten etc. entsprechende Rüstungsgüter kaufen wollen und dann passiert dann natürlich zuerst mal die Geschäftsanbahnung auf industrieller Seite und wird dann später eben an die Politik herangetragen zur Genehmigung. Das ist sozusagen dieser Punkt, den ich vorher meinte. Mir ging es jetzt nicht darum, irgendwie Rüstungsexporte an die Ukraine, ist ja auch ein Drittstaat, ne? Das halte ich auch für sicherheitspolitisch sehr nachvollziehbar und legitim, dass wir das tun. Aber in anderen Fällen, denke ich mal, mal schon, könnte auch die Rüstungsindustrie von ihrer Seite aus sagen, das sind eben Geschäftsfelder, die wir für uns gar nicht suchen. Tatsächlich passiert es so nicht, die Industrie macht es, deswegen ist auch die Politik gefragt. Und das ist auch aus meiner Sicht ein Grund, warum eben tatsächlich unsere Gesetze und Regelungen im Bereich der Rüstungsexportpolitik tatsächlich noch nicht streng
genug sind. Aber Herr Mutschler, da lassen Sie mich doch mal als Praktiker. Ich habe das ja nun jahrelang gemacht, das Geschäft. Kein Unternehmen hat ein Interesse, einen ausländischen Kunden in Anführungszeichen heiß zu machen für irgendein Geschäft, was am Ende nicht genehmigungsfähig ist. Weil damit macht man sich beim Kunden unglaubwürdig. Das heißt, natürlich gibt's Fragen von möglichen Kunden an die Industrie. Könnt ihr mir gegebenenfalls das und das liefern? So, in diesem Fall, und Sie wissen das, muss man mit einer sogenannten Voranfrage auf den Bundessicherheitsrat, also sprich die Bundesregierung, zugehen. Und die Voranfrage hat den Sinn, in einem informellen, nicht öffentlichen Verfahren zu klären, ob denn ein solcher Fall überhaupt eine Chance auf Genehmigung hat. So, und das tut man im allseitigen Interesse, im Interesse des möglichen Kunden, aber vor allem auch im Interesse der Industrie, also unserer Industrie, weil wir eben keine Neigung haben, uns bei Kunden zu exponieren mit Themen, die am Ende keine Genehmigung bekommen.
Kommen wir vielleicht mal zur Rüstungskontrolle, die seit, wenn man jetzt SIPRI, das Stockholmer Institut, das all diese Ausgaben immer dokumentiert, die sagen, die Rüstungskontrolle ist nicht mehr ausreichend. Herr Mutschler, wie könnte denn eine Rüstungskontrolle aussehen aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal, es wird massiv aufgerüstet, zumindest auf dem europäischen Kontinent. Und die Rüstungskontrolle steht da sozusagen, kommt dem quasi gar nicht hinterher, also sogar vielmehr im Gegenteil. Da ist einiges abgebaut worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich verstehe, dass natürlich gerade jetzt aufgrund der sich massiv verschlechterten Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriff auf die Ukraine und eben auch die Bedrohung von NATO-Staaten auch durch Russland, das ist natürlich ein sehr schwieriges Umfeld für Rüstungskontrolle. Also quasi Rüstungskontrolle würde ja heißen, dass man sagt, okay, man versucht vielleicht gar nicht jetzt abzurüsten, aber zumindest irgendwelche Obergrenzen einzuziehen, im allerbesten Fall bestimmte Waffenkategorien zumindest in bestimmten geografischen Bereichen zu verbieten. Das wären ja alles so Rüstungskontrollmaßnahmen. Was ich sagen würde, ist, zur Zeit des Kalten Krieges war die Situation, das war ja die Hochzeit der Rüstungskontrolle, da war die Situation, oder kurz danach, da war die Situation ja auch nicht rosig. Also das heißt, da standen sich ja auch sehr misstrauische Gegner gegenüber und quasi trotz aller Feindschaft und allem Misstrauen ist es eben doch gelungen, zumindest in sehr eng begrenzten Bereichen Rüstungskontrollabkommen zu schließen und vor allem da, wo man eben gesehen hat, okay, das sind jetzt Waffensysteme, die sind so gefährlich, dass sie für beide Seiten hochriskant sind. Das ist vor allem im Bereich der Nuklearwaffen, ist es gelungen, nicht zuletzt auch bei Mittelstreckenraketen. Und mein Ansatz wäre der eben zu sagen, naja, trotz der angespannten Sicherheitslage bestimmte Bereiche auszuloten, wo es eben auch geteilte Interessen gibt. Auf Seiten zum einen Deutschland mit seinen europäischen Partnern, auch mit den NATO-Partnern, Russland auf der anderen Seite. Und gerade Mittelstreckenwaffen könnten eben so ein Bereich sein.
Wladimir Putin hat ja jetzt gerade am Wochenende wieder eine atomare Drohung losgelassen. Wie würde das denn gehen, ohne dass man die Ukraine opfern würde?
Man müsste die Ukraine da ja nicht opfern. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel in einem bestimmten Bereich darauf verständigen könnte, oder ich sage es mal aus der deutsch-europäischen Perspektive, da haben wir die Diskussion seit letztem Jahr, ja auch die Entscheidung noch unter der Biden-Administration, amerikanische Mittelstreckenwaffenraketen, Tomahawks, SM-3 oder auch Dark Eagle Hyperschallwaffen in Deutschland zu stationieren. Und gleichzeitig haben wir auch russische Waffen, im Prinzip mit ähnlicher Reichweite, die auch jetzt schon auch auf europäische Staaten gerichtet sind. Und es wäre tatsächlich aus meiner Sicht zumindest mal ein Versuch wert, zu sagen, naja, wir können ja auf diese Stationierung, die ja noch nicht stattgefunden hat, wir können auf die verzichten, wenn die entsprechenden Waffen von russischer Seite auch abgerüstet werden. Ob sich Russland darauf einlässt, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aber worauf ich hinaus will, ist im Prinzip einen ähnlichen Ansatz zu bewerben, sage ich mal, wie beim NATO-Doppelbeschluss. Da hat man ja auch nicht einfach nur aufgerüstet, sondern man hat die Aufrüstung mit einem konkreten Rüstungskontrollangebot verbunden, das dann auf russischer Seite auch angenommen wurde und was dann eben tatsächlich zu ganz massiver, letztendlich sogar auch Abrüstung von Mittelstreckenwaffen aus Deutschland geführt hat. Das hat der Sicherheit beider Seiten hat es gut getan. Und das heißt ja nicht, wenn man solche Rüstungskontrollgespräche führt und solche Verträge abschließt, dass man deswegen die Ukraine im Stich lassen müsste.
Im SWR Kulturforum diskutieren wir heute über die Rüstungsindustrie mit Max Mutschler vom Bonner International Center for Conflict Studies, mit Philipp Steg von Greenpeace und mit Hans-Christoph Arzbodin vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Herr Arzbodin, was wissen wir eigentlich über die anderen Länder, die Russland aufrüsten, zum Beispiel Nordkorea, den Iran, manche sagen auch die Türkei und China? Wie schätzen Sie das ein?
Ich möchte mich dazu jetzt nicht vertiefend äußern, weil das ist nicht der Bereich meiner Expertise. Da kann ich im Grunde nicht viel zu beitragen. Ich lese das, was man dazu in der Fachliteratur lesen kann, aber wie gesagt, liegt nicht meinem Urteil, darüber etwas zu sagen.
Da würde ich gerne kurz einhaken, weil wir gerade so ein bisschen über Möglichkeiten und Maßnahmen gesprochen haben, abseits von Aufrüstung, die zum Ende des Krieges gegen die Ukraine und der russischen Bedrohung beitragen könnten. Und unter anderem rüsten eben nicht nur China und Iran und so weiter Russland auf, sondern auch europäische Staaten tun das teilweise, wenn auch unbeabsichtigt. Aber es finden immer wieder größere Mengen an Halbleitern von europäischen Herstellern oder US-amerikanischen Herstellern in Drohnen Russlands, die über der Ukraine abgefangen werden. Die Ukraine hat dafür ein eigenes Forum eingerichtet, in dem man eben schauen kann, welche Rüstungsgüter, Teilrüstungsgüter europäischer Staaten eben auch in russische Rüstungsgüter gelangen. Und da wäre zum Beispiel eine weitere Maßnahme, die man umsetzen könnte, das eben besser zu kontrollieren.
Ja, die Ukraine untersucht ja auch immer alles, was abgeschossen wurde, was sie einsammelt, um eben die Inhalte dieser Waffen zu untersuchen. Und so können sie dann zurückverfolgen, wo möglicherweise wann was hergestellt wurde und ob Sanktionen umgangen worden sind. Gutes Geschäft mit Waffen, der neue Ruf der Rüstungsindustrie, darüber reden wir. Und ich möchte gerne zum Schluss nochmal fragen, wie lässt sich dieses Dilemma auflösen? Auf der einen Seite Herstellen von Produkten, die töten, und auf der anderen Seite die Kontrolle darüber. Herr Arzbodin.
Ja, ich glaube nicht, dass es ein Dilemma sein sollte und sein muss, sondern wir, und das sage ich ganz betont, für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die ich über den BDSV vertrete, sind voll committed dazu, dass wir hier uns innerhalb eines streng regulierten Rahmens bewegen. Das heißt, unsere Waffen dürfen nicht in die falschen Hände kommen. Sie dürfen im Prinzip nur in die Hände unserer Streitkräfte, der EU- und der NATO-Streitkräfte kommen. Und wenn sie an andere Adressaten gehen, in den sogenannten Drittländern, dann muss das, so wie es in Deutschland passiert, innerhalb einer strengen Rüstungsexportkontrolle passieren, die letztlich politischen Maßstäben folgt. Nicht alles dazu kann öffentlich gesagt werden. Das ist manchmal auch schade, weil es dann halt Akzeptanzprobleme gibt. Aber zu diesen Grundsätzen stehen wir und daran halten wir uns. Und wer sich nicht daran hält, macht sich strafbar.
Herr Steg, wie sehen Sie das zum Schluss?
Wir müssen die Diskussion dringend wieder weiten. Wir dürfen Sicherheit nicht nur militärisch begreifen, sondern müssen das als gesamtgesellschaftliches Konzept denken. Und dazu gehören eben auch viele Maßnahmen außerhalb von Aufrüstung. Die Rüstungsindustrie scheint gerade in Teilen notwendig zu sein. Wir müssen gesellschaftlich dringend darüber diskutieren, welche Teile davon tatsächlich notwendig sind und welche wir uns unter Umständen sparen sollten, im Sinne des Friedens auch sparen sollten. Und deswegen plädiere ich dafür, die Diskussion im gesellschaftlichen, öffentlichen Raum zu weiten und intensiver stattfinden zu lassen.
Max Mutschler, was sagen Sie zum Schluss?
Ja, also ich würde vielleicht gerne auch nochmal den Punkt stark machen. Ja, die Politik muss hier tatsächlich entscheiden, also gerade auch wenn es um Rüstungsexporte geht. Sie hat aber eben auch in der Vergangenheit oft leider ein sehr schlechtes Einschätzungsvermögen bewiesen. Ja, und Waffen und Rüstungsgüter aus Deutschland sind eben in die falschen Hände gelangt und haben tatsächlich zum Beispiel in der Kriegführung Saudi-Arabiens auch gegen die Zivilbevölkerung im Jemen für sehr viel Leid und sehr viel Schaden einfach auch gesorgt. Ich würde mir auch wünschen, dass auch die Politik daraus lernt, natürlich auch die Rüstungsindustrie, das hatte ich vorhin gesagt, aber ich glaube tatsächlich auch die Politik muss ihre Verantwortung hier sehr viel stärker wahrnehmen und sollte eben diese Chance nutzen, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt, und dafür haben wir ja eine recht breite gesellschaftliche Akzeptanz, dass wir mehr auch für Rüstung auch ausgeben, dann aber tatsächlich gleichzeitig an anderer Stelle die Rüstungsexporte zurückfahren. Und das muss aber tatsächlich, das hat aus meiner Sicht dieses Gespräch auch wieder deutlich gemacht, das muss dann tatsächlich auch von der Politik kommen, denn Herr Azpodin, von Seiten der Rüstungsindustrie kommt es nicht, dagegen haben Sie sich ja auch gewehrt. Also von dem her klarer Auftrag an die Politik, hier den Boom zu nutzen, um Rüstungsexporte an problematische Drittstaaten einzuschränken.
Gutes Geschäft mit Waffen, der neue Ruf der Rüstungsindustrie. Darüber diskutierten heute im SWR Kulturforum Max Mutschler, Senior Researcher am Bonner International Center for Conflict Studies, Philipp Steg, Investigativrechercheur bei Greenpeace zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen und Hans-Christoph Azpodin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Am Mikrofon war Andrea Beer.